Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich melde mich heute aus Berlin von einer Pressekonferenz der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin zum Themenschwerpunkt Klimawandel und Gesundheit. Wirklich spannende Themen, die es hier zu erörtern gilt, und ich werde mich gleich losmachen auf die Suche nach den richtigen Gesprächspartnern. So, bei mir ist jetzt Herr Dr. Akdassi aus Berlin von der Charité, und er hatte ein ganz besonderes Thema vorgestellt, und zwar, dass der Klimawandel, insbesondere die Temperaturerhöhung, zu einem Anstieg in der Wundinfektionsrate führt. Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu erläutern zu Ihrer Studie.
Ja, sehr gerne. Also wie Sie schon richtig gesagt haben, haben wir eine Studie genau zu dieser Fragestellung durchgeführt. Das ist einmal unser Institut gewesen, das Institut für Hygiene und Umweltmedizin in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, und da anhand einer retrospektiven, explorativen Studie untersucht, wie die Assoziation von ausgewählten meteorologischen Faktoren und dem Auftreten von Wundinfektionen ist. Und was sich da gezeigt hat, ist, dass mit zunehmender Temperatur die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Wundinfektion, postoperativen Wundinfektion, signifikant ansteigt. Und besonders stark haben wir diesen Effekt oder diese Assoziation beobachten können für Infektionen mit gramm-negativen Erregern und für oberflächliche Wundinfektionen.
Ja. Nun ist es ja auch so, dass die gramm-negativen Erreger ja häufig auch resistente Keime sind, gegen die man jetzt heute auch nicht mehr unbedingt die Antibiotika zur Verfügung hat. Können Sie da auch was zu sagen? Haben Sie da in Ihrer Studie durchaus auch solche resistenten oder multiresistenten Keime gesehen, oder ist das noch zu früh?
Das wäre jetzt noch zu früh. Es ist nichts, was wir separat jetzt nochmal uns explizit angesehen haben. Sie haben natürlich grundsätzlich recht, dass, was gramm-negative Erreger betrifft, wir da jetzt in den letzten Jahren verstärkt mit den sogenannten MRGN, also den multiresistenten gramm-negativen Erregern, zu kämpfen haben. Und natürlich wären dann Wundinfektionen, die durch multiresistente Erreger ausgelöst werden, besonders problematisch. Ob sich jetzt diese Assoziation stärker sogar noch bei den multiresistenten zeigen würde als bei den, in Anführungszeichen, normalen gramm-negativen Erregern, wäre jetzt noch spekulativ allerdings.
Und haben Ihre Ergebnisse jetzt konkret schon Auswirkungen dann auf den praktischen Alltag im Klinikum? Oder was werden Sie als nächstes unternehmen, um vielleicht doch noch ein paar validere Daten zu produzieren?
Ja, es ist in der Tat sehr schwierig, aus diesen Ergebnissen jetzt unmittelbare Konsequenzen für die Patientenversorgung zu treffen. Also grundsätzlich versuchen wir ja immer, Infektionen zu vermeiden mit so einem sogenannten Maßnahmenbündel. Also dass man verschiedene Maßnahmen kombiniert, um die Wahrscheinlichkeit einer Wundinfektion zu reduzieren. Beispielsweise gehört da auch für manche Operationen sowas wie eine einige Tage vor der Operation stattfindende antiseptische Waschung mit dazu. Man könnte, denke ich, darüber nachdenken, die Indikationsstellung dafür großzügiger zu fassen, wärmeren Witterungsbedingungen in den entsprechenden Monaten. Das wäre möglicherweise eine Maßnahme, die man ableiten könnte. Aber wir brauchen in jedem Fall, denke ich, Studien, die entsprechend gepowert sind, die ein entsprechendes prospektives Design haben, um da wegzukommen von einer Assoziationsbeschreibung hin zu einem Effekt, den wir dann beschreiben können und dann mit verschiedenen Interventionsstudien untersuchen, welche Interventionsstrategien dann möglicherweise auch in den entsprechenden Monaten den größten Effekt haben.
Und kann man da eventuell auch was aus den tropischen Ländern heutzutage mitnehmen? Ich meine, die operieren ja ständig unter hohen Temperaturen, richtig?
Das ist richtig, ja. Natürlich sind das dann Zahlen, die für uns sehr interessant sind. Und es ist in der Tat so, dass häufiger auch in diesen Staaten höhere Wundinfektionsraten zu beobachten sind. Allerdings ist es auch so, dass es häufig Länder sind, die ressourcenschwacher sind, als es jetzt im Falle von Deutschland gegeben ist. Und da ja dann häufig auch andere Probleme haben, mit denen die Kolleginnen und Kollegen dort kämpfen müssen, die dann auch direkt ein relevanter Risikofaktor für Infektionskrankheiten und auch für Wundinfektionen sind. Also ich denke, ja, das lohnt der Blick darüber, aber wahrscheinlich ist da doch die Unterschiedlichkeit der Gesundheitssysteme an einigen Stellen so gravierend, dass man vielleicht auch nicht so viel übertragen kann.
Dann danke ich Ihnen sehr für das Interview. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen. Danke sehr.
Bei mir ist jetzt der Herr Professor Christian Witt von der Charité in Berlin, Pneumologe seines Zeichens, richtig, und hat einen sehr interessanten Beitrag hier gebracht zum Thema Luftverschmutzung und Klimawandel und was das vielleicht in Zukunft bedeutet, gerade auch für Lungenpatienten. Sie sagten am Anfang ja auch, dass es im Klimawandel darum geht, dass zum Beispiel die Winter nicht mehr richtig stattfinden, also es keinen Winter mehr gibt. Der Pollenflug nimmt zu. Was bedeutet das letztlich für Ihre Klientel, für Ihre Patienten?
Also die Erwärmung und die höhere Schadstoffbelastung, die führen natürlich dazu, dass es mehr zu Entzündungsreaktionen in der Lunge kommt. Die Lunge ist ja ein Portalorgan, wie wir sagen, des Klimawandels, also ein menschliches Organ zur Außenwelt. Also trifft es da als erstes auch rauf. Und je größer die Belastung ist durch jetzt die Luftbelastung und auch die erhöhte Temperatur, umso mehr Reaktionen haben wir in der Lunge. Das heißt, für den Patienten, der hat mehr Husten und mehr Auswurf, der muss zum Arzt gehen, muss mehr Spray nehmen, muss sogar manchmal ins Krankenhaus.
Und Sie sagten ja auch, dass die Gradzahl, die dafür nötig ist, um den Patienten in das Krankenhaus zu bringen, gar nicht so groß ist, richtig?
Also richtig ist, wir haben geguckt, in den innerstädtischen Krankenhäusern, wie ist die stationären Aufnahme von Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen, die sogenannte Exazerbation, das heißt eine Verschlechterung ihrer Krankheit bekommen. Und da haben wir gesehen, die steigt schon an bei Tagesdurchschnittstemperaturen, also die Nacht mit eingeschlossen, steigt schon bei 18 Grad an. Also nicht erst bei 30, wie man denkt, sondern bei 18 Grad Tagesdurchschnittstemperatur steigt das an. Und da weiß man auch, das wird öfter in Berlin erreicht, also spielt das auch eine Rolle bezüglich der Versorgungsstrukturen sozusagen.
Was empfehlen Sie dann letztlich diesen vulnerablen Patientinnen am Ende, wenn es mal wieder eine Hitzeperiode gibt?
Also es sind immer dreierlei. Das Erste, man empfiehlt weniger Hitzeexposition. Also an dem Tag sollte der Patient jetzt nicht durch Berlin laufen und dann den Arzt vielleicht aufsuchen, da sollte er lieber anrufen. Und dann das Zweite ist, dass ich natürlich empfehle, wenn er krank wird, also auch frühzeitig in die Notaufnahme zu kommen. Und dass wir dann, und wir haben solche Betten in der Charité ja gebaut und die hat sogar die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert, dass wir denn die Patienten in solche klimatisierten Zimmer, das sind nämlich so hitzeassoziierte Verschlechterungen, und dass wir die durch Klimatisierung auch mitheilen. Bei allen Medikamenten, das bleibt alles wie sonst auch, aber zusätzlich verändern wir praktisch die Umwelt des Patienten. Und wir kühlen das gar nicht so enorm, sondern 23 Grad ist unsere eingestellte Klimatisierungstemperatur. Nicht wie in den USA 16, 18, 20 Grad, sondern 23 Grad. Das heißt so Smart Climatization Konzept. Für Feinschmecker sage ich das nochmal.
Okay. Ja, Sie sagten ja auch gerade, was den Klimawandel und die Temperatur angeht, dass Sie ja schon seit 10 Jahren eigentlich an dem Gebiet forschen. Das ist ja nichts, was jetzt gerade neu entstanden ist, sondern das beobachten wir schon länger. Was haben Sie denn da so bisher an spannenden Ergebnissen, die uns heute im Prinzip tagtäglich begegnen?
Also spannend ist sicherlich, dass schon ab 18 Grad Durchschnittstemperatur auch die Versorgungsstrukturen damit rechnen müssen, dass mehr Patienten kommen. Spannend ist auch der Einfluss der Klimatisierung. Das hätte ich im Vorhinein nicht so erwartet, dass das so deutlich ist, was bei chronischen Lungenerkrankungen, dass die Patienten schneller mobil werden im Bett, weniger Symptome haben und sogar auch ein bisschen eher entlassen werden können. Und auch sehr spannend ist der Zusammenhang zwischen dieser temperaturgesteuerten Prozess, also der Erwärmung, und der Schadstoffbelastung. Und da haben wir auch noch nicht diesen Turnaround. Jetzt vielleicht in Berlin, wo wir das erste Jahr haben, wo die Schadstoffbelastung sinken. Das halte ich, denke ich, aber eher dadurch, dass weniger Autos oder weniger schnell gefahren wird, weniger Schadstoffausschuss war sozusagen. Aber hier müssen wir noch viel argumentieren, um auch unsere Strukturen diesen veränderten Umwelten anzupassen.
Und dann habe ich so zwischen den Zeilen vorhin mitbekommen, dass Sie ja nicht nur an diesen ganzen Fragestellungen forschen, sondern tatsächlich auch aktiv was fürs Klima tun, richtig? Wie sieht das bei Ihnen aus so im Alltag?
Im Alltag ist es so, ich fahre seit vielen Jahren ein Elektroauto, auch jetzt ein Elektroauto von einem, die jetzt so ein großes Werk hier bei Berlin bauen wollen. Und ich finde, dass es für die innerstädtische Emission ein Gewinn ist, wenn man sowohl CO2 nicht ausstößt, als auch die Stickoxide und Feinstäube. Und ich denke, das ist auch ein ganz großer Weg, zumindest den innerstädtischen Verkehr zu elektrifizieren, wie seinerzeit auch die Eisenbahn elektrifiziert wurde. Das waren ja Dampfloks, die hier in Berlin fuhren. Also ich halte das für eine gute, auch für Ärzte ein gutes Vorbild zu sein, zu sagen, ich suche andere Technologien als die Verbrennung, um eben meine Mobilität zu gewährleisten.
Das ist wirklich sehr löblich und ganz toll. Dann danke ich Ihnen für das Interview und vielen Dank.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Mit diesem tollen Vorbild aus der Ärzteschaft für mehr Klimaschutz in der Medizin und im Alltag sind wir nun auch leider wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich danke Ihnen, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Markus Mau.